Ich lese Psalm 146. Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinem Gott Lob singen, solange ich bin. Verlasst euch nicht auf Fürsten. Sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. Denn des Menschen Geist muss davon und er muss wieder zur Erde werden. Dann sind verloren alle seine Pläne. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist. Der Treue hält ewiglich, der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, der die Hungrigen speist. Der Herr macht die Gefangenen frei, der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Der Herr liebt die Gerechten, der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen. Aber die Gottlosen führt er in die Irre. Der Herr ist König ewiglich, dein Gott Zion für und für. Halleluja.
Guten Morgen. Ich habe mal eine Frage. Wer fühlt sich morgens steif? Ja. In der Psychologie spricht man davon, wenn die Leute so lächeln, dann hat man sie erwischt. Ich auch. Also ich fühle mich auch steif. Und um diese Steifheit zu überwinden, mache ich Sport. Zweimal die Woche, wenn es irgendwie geht, und dazwischen dann noch entweder Radfahren oder vor allen Dingen ein bisschen spazieren gehen. Einfach so der Versuch, gegen die Steifheit anzukämpfen. Vorgestern habe ich mal wieder Sport gemacht. Und gestern früh haben mich über 200 Muskeln persönlich begrüßt. Ich war sowas von schlaff und schlapp. Ja, so ist das halt, ne? Wenn man im Fitnesscenter vor sich hinkämpft und am nächsten Tag muss man dann die Quittung entgegennehmen. Nach dem Sport ist nicht mehr viel los mit mir. Und da könnte ich einen Energy-Drink gebrauchen. So Cola oder Red Bull oder irgend so ein Zuckerzeug halt, ne? Was einem sofort wieder Kraft gibt. Da muss ich so denken, das ist so ähnlich in meinem Glaubensleben auch. Da gibt es ja auch Phasen, da fühle ich mich ziemlich kraftlos. Da ist nicht viel los. Da kann es die unterschiedlichsten Gründe für geben. Probleme auf der Arbeit, Schwierigkeiten zu Hause, zu viel Monat am Ende des Geldes, Krankheit, andere körperliche Einschränkungen, oder vielleicht einfach nur seelische Erschöpfung. Die Gründe können vielfältig sein dafür, dass ich mich schlapp fühle, dass ich kraftlos bin. Mir ist vor ein paar Tagen ein Bibelvers über den Weg gelaufen, sozusagen, der wie so eine Art geistlicher Energy-Drink sich angefühlt hat. Es sind Worte, die dem Apostel Petrus zugesprochen werden. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, da bin ich ganz sicher, ihr habt alle eure die Bibel dabei, dann schlagt doch einfach mal mit mir auf 1. Petrusbrief, Kapitel 1. Wir lesen die ersten 5 Verse. Dieser Brief ist von Petrus, einem Apostel von Jesus Christus. Ich schreibe an die Auserwählten Gottes, die als Fremde in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asien, Bithynien leben. Gott, der Vater, hat euch vor langer Zeit erwählt und der Geist hat euch geheiligt, sodass ihr nun Jesus Christus nachfolgt und durch seinen Tod am Kreuz gereinigt seid. Ich wünsche euch, dass ihr immer mehr von der Gnade und dem Frieden Gottes erfüllt werdet. Und jetzt kommt's. Gelobt sei der Gott unseres Vaters und unseres Herrn Jesus Christus. Denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Denn Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das rein und unversehrt im Himmel für euch aufbewahrt wird. Und in seiner großen Macht wird er euch durch den Glauben beschützen, bis ihr das ewige Leben empfangt. Es wird am Ende der Zeit für alle sichtbar offenbart werden. Ganz kurze historische Einordnung dieses Bibeltextes. Dieser Brief ist wahrscheinlich zu einer Zeit geschrieben worden, als in Rom ein verrückter Kaiser unterwegs war, Nero. Und der hat für allerhand Durcheinander gesorgt, auch in der Christenheit. Viele wurden zum ersten Mal so richtig systematisch vom Staat unterdrückt, verfolgt, in Rom sogar gekreuzigt. Petrus schreibt diesen Brief an Christen, die im heutigen Staatsgebiet der Türkei leben. Kappadokien und Pontus, das liegt im Nordosten am Schwarzen Meer entlang, das ist das Gebiet, oder Kleinasien oder Galatien, das heutige Anatolien. Die Christen, die dort lebten, waren im Wesentlichen Heidenchristen, also keine Christen mit jüdischen Wurzeln, wobei es sicherlich auch ein paar darunter gegeben hat in der Gemeinde, aber die meisten waren Heiden. Ich sprach eingangs davon, dass man manchmal ganz gerne einen kleinen Energy-Drink zu sich nimmt. Und für mich steckt in diesen Versen viel Energie. Und darauf möchte ich jetzt zu sprechen kommen. Mir sind bei der Betrachtung dieses Bibeltextes, vor allem in den Verse 3, 4 und 5, eine Reihe von Begriffen aufgefallen, die sind mir regelrecht ins Auge gestochen und über die möchte ich nachdenken. Da ist zunächst einmal Hoffnung, dann Barmherzigkeit, Auferstehung, ein unvergängliches Erbe und darüber möchte ich mit euch nachdenken und überlegen, was könnte denn das mit unserem Leben zu tun haben. Petrus beginnt in Vers 3 mit den Worten, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gleich zu Beginn lobt Petrus erst einmal Gott. Er ist Gott sehr dankbar und sagt das frei heraus und ganz ehrlich, ich nehme ihm das ab. Immerhin hatte Petrus das Privileg gehabt, mehrere Jahre an der Seite von Jesus unterwegs gewesen zu sein. Er hatte mit eigenen Augen viele Wunder gesehen und die bewegenden Reden von Jesus gehört. Er war beispielsweise bei der Bergpredigt dabei gewesen. Ja. Er hatte die Speisung der 5000 erlebt und in der Nacht, direkt nach der Speisung der 5000, hatte er ein ganz besonderes Erlebnis gehabt. Da war ja Jesus den Jüngern auf dem See Genezareth entgegengekommen, übers Wasser. Und er hatte Petrus eingeladen, komm zu mir, das Wasser wird dich tragen. Und Petrus hat ein paar Schritte gemacht, das Wasser hatte getragen, bis zu diesem Moment, wo er nicht auf Jesus geschaut hat, sondern auf die Umstände. Petrus hatte erlebt, wie Blinde sehend, Taube hörend wurden. Gelähmte sind auf das Wort von Jesus hin von ihrem Krankenlager aufgestanden. Und er war dabei gewesen, als Jesus sogar einen 4 Tage toten Menschen, den Lazarus, wieder ins Leben zurückgerufen hat. Also der hat allen Anlass, Gott zu loben und dankbar zu sein für das, was er mit Jesus erlebt hat. Und da frage ich mich, ob das nicht schon ein erster kleiner Punkt sein könnte, den wir heute Morgen aus diesem Text mitnehmen. So wie Petrus das vormacht, könnte ich es ihm nachmachen, meine von Herzen kommende Dankbarkeit öffentlich aussprechen. Das kann beispielsweise im Gespräch mit anderen Leuten sein. Ich denke gerade an einen Kollegen und seine Frau. Freunde von uns, die sind jetzt nach Berlin gezogen und die hatten ein Problem. Wie kriegt man in Berlin eine bezahlbare Wohnung, die auch noch einigermaßen schön ist? Das haben sie im Gebet vor Gott getragen und Gott hat ihr Gebet erhört. Sie haben sich gesagt, eine Anzeige und mehr werden wir nicht machen. Die haben sie reingesetzt bei Kleinanzeigen und es gab genau eine Antwort, die Wohnung, in der sie jetzt sind. Wunderbar. Wofür bin ich Jesus dankbar? Dach über dem Kopf. Eine warme Wohnung, Nahrung, Schutz, Familie, Freunde, eine Schar von Gläubigen hier in Ehringshausen, mit denen ich zusammen Gemeinde Jesu leben kann, bilden kann. Ich denke, wir haben viele Gründe, wofür wir Jesus dankbar sein können. Petrus dankt Gott, den Vater von Jesus Christus, für etwas ganz Besonderes. Und das führt mich zum ersten Hauptgedanken: Gottes Barmherzigkeit. Oder wie es in manchen Übersetzungen steht, Gottes Erbarmen. Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Barmherzigkeit ist ja eine Haltung des Wohlwollens und der Selbstlosigkeit. Gott handelt mir gegenüber barmherzig, weil er es gut mit mir meint. Und dieses Motiv taucht immer wieder in der Heiligen Schrift auf. Sei es in der Beispielsgeschichte, die Jesus mal erzählt hat von dem barmherzigen Samariter, der einem in Bedrängnis geratenen Reisenden selbstlos hilft. Oder denken wir an den Hirten, der sich aufmacht, um ein verloren gegangenes Schaf am späten Abend oder in der Nacht nach Hause zu bringen. Oder denken wir an den verloren geglaubten Sohn, dem sein Vater entgegenläuft und ihn in die Arme schließt. Dieser Sohn, der ihn öffentlich beleidigt hatte, in der damaligen Kultur noch zu Lebzeiten des Vaters das Erbe eingefordert hat. Ja, und der dieses Vermögen dann verprasst hat. Und trotzdem läuft der Vater auf ihn zu und nimmt ihn in die Arme. Die Bibel berichtet vielfach davon, dass Gott sich Menschen gegenüber barmherzig zeigt. Erbarmen mit ihnen und mit ihren oft bedauernswerten Umständen hat. Und weil das so ist, kann ich und darf ich mich auf die Barmherzigkeit Gottes in Jesus Christus verlassen. Ich darf darauf zählen, dass Gott auch mir gegenüber barmherzig sein wird und es bereits jetzt schon ist. Petrus bringt den Begriff Barmherzigkeit mit Wiedergeborensein in Verbindung. Direkt im Text folgt das aufeinander. Und damit greift er einen Gedanken auf, den Jesus in einem nächtlichen Religionsgespräch gegenüber dem Theologen Nikodemus geäußert hat. Jesus hat damals gesagt, um Teil des Reiches Gottes zu werden, ist es erforderlich, von Neuem geboren zu werden. Das gesamte Gespräch kann man übrigens im Johannesevangelium Kapitel 3 nachlesen. Es ist ein faszinierender Bericht über die Begegnung dieser beiden Menschen. Petrus wiederholt eigentlich nur das, was die Christen damals verkündeten. Jeder, der sich und sein Schicksal Jesus anvertraut, empfängt diese geistliche, diese spirituelle Wiedergeburt. Naja, so weit, so gut. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Gott zeigt sich mir gegenüber barmherzig. Er möchte, dass ich mich auf ihn einlasse und das Heil, das er mir in Jesus Christus anbietet, in Anspruch nehme. Und wenn ich das tue, dann wird Gott eine tiefe Veränderung in mir in Bewegung setzen. Das ist diese Wiedergeburt, von der die Rede ist. Ja? Und ich kann dann begründet hoffen. Und damit bin ich beim zweiten Hauptgedanken aus unserem Bibeltext. Hoffnung. Also, gelobt sei Gott für seine Barmherzigkeit und für die Hoffnung. Die von Gott angestoßene Veränderung in mir löst eine begründete und eine sehr lebendige Hoffnung aus. Ich weiß, dass diese Welt nicht alles ist. Es gibt mehr, für das es sich zu leben lohnt. Und dass Hoffnung eine starke Triebfeder ist für Menschen, das, denke ich, wissen wir alle. Wer hoffen kann, der kann seine Blicke, der hat seine Blicke auf eine Zukunft gerichtet und bezieht seine Kraft aus dem Gedanken, dass sich die Umstände einmal zum Guten wenden werden. Welch großartige Wirkung Hoffnung gekoppelt mit Realismus entfalten kann, habe ich vor längerer Zeit mal in einem Artikel geschrieben. Es war ein Artikel über einen Marineoffizier, einen amerikanischen Marineoffizier namens James Stockdale. James Stockdale hat im Vietnamkrieg gekämpft und er war 7 Jahre lang Kriegsgefangener im sogenannten Hanoi Hilton. Also Hilton ist eine Luxushotelkette und das Hanoi Hilton war genau das Gegenteil. Das war nämlich ein Gefängnis für politisch Gefangene im damaligen Nordvietnam. Es war brutal, es war schrecklich, es war grauenvoll dort. Was James Stockdale über diese 7 Jahre auszeichnete, war nicht eine blinde Hoffnung, dass irgendwann einmal seine Landsleute ihn befreien werden. Es war die Bereitschaft, sich den widrigen Umständen der Folter und den Schikanen der Gefängniswärter zu stellen und trotzdem zu hoffen. Und genau darum geht es im christlichen Glauben. Ich nehme die Ungerechtigkeit in dieser Welt wahr. Ich stelle mich dem Leid, auch dem persönlich erfahrenen Leid, um mich herum und vielleicht an oder in mir, aber ich wähle bewusst die Haltung der Hoffnung, dass der Herr des Himmels und der Herr dieser Erde die Dinge einmal richten wird. Und ich bin bereit, meinen Anteil dazu beizutragen. Aber zurück zu Petrus. Der spricht von einer lebendigen Hoffnung. Und diese ist eng verbunden mit dem Wissen um die Auferstehung von Jesus Christus. Und das ist dann auch der dritte Punkt. Petrus war ja Augenzeuge gewesen. Augenzeuge der damaligen Geschehnisse. Er hatte alles miterlebt. Das letzte Abendessen mit Jesus, das Abendmahl, die Nacht in Gethsemane, die Verhaftung, der Scheinprozess, die Kreuzigung, all das hatte er mitbekommen. Und er war auch auf das Gerücht der Auferstehung hin zusammen mit Johannes zum leeren Grab geeilt. Er hatte das leere Grab gesehen und dann, wenig später, hatte er Jesus Christus, war Jesus Christus ihm erschienen, quicklebendig. Und Jesus hatte sich zu einem späteren Zeitpunkt sogar Zeit genommen, um mit ihm das ein oder andere zu besprechen, um Dinge auszuräumen, die zwischen Petrus und Jesus standen, nämlich die Verleugnung, die ja Petrus in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ja getan hatte. Ich kann verstehen, dass der Petrus dankbar ist für die Auferstehung. Ich habe ja gerade gesagt, dass Auferstehung damit zu tun hat, dass die Dinge sich zum Guten wenden werden. Petrus hat genau das erlebt. Und deswegen kann er sagen, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung von Jesus Christus von den Toten. Und dann kommen wir zum Erbe. Vers 4. Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das rein und unversehrt ist im Himmel für euch aufbewahrt, das rein und unversehrt im Himmel für euch aufbewahrt wird. Christen gehen auf etwas ganz Großes zu. Jeder von uns geht auf etwas ganz Großes zu, auf ein unvergängliches Erbe, also auf ein Vermächtnis, das auf dich und auf mich im Himmel wartet. Wie muss ich mir dieses Erbe vorstellen? Zunächst einmal können wir dieses Erbe begreifen als Eintrittskarte. Als Kind Gottes habe ich die Zugangsberechtigung zur Herrlichkeit Gottes. Das ist so. Niemand kann und niemand wird mir den Zutritt zum Himmel verwehren. Im Gegenteil, ich bin willkommen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, dass ihr eingeladen worden seid zu einer wichtigen Veranstaltung, wo man persönlich mit Namen eingeladen wird, wo manchmal sogar die Kleiderordnung dabei steht. Man kommt dann an und man wird mit Namen begrüßt. Man wird willkommen geheißen. Ich habe sowas einmal erlebt am Flughafen. Ich weiß auch nicht warum, aber ich bin in die Business Lounge eingeladen worden. Boah, was war das toll. So mit Namen begrüßt und betüttelt von vorn nach hinten. War schon was Besonderes. Also, sowas in dieser Art, ja, Eintrittskarte, ich darf dazugehören und niemand wird mich rausschicken. Ja, ich bin und du bist zum großen Fest Gottes willkommen. Jesus Christus wird mit uns seinen vielen Millionen Erlösten feiern. Ein Teil meines Erbes ist also, wenn ich das mal so salopp sagen darf, die große Sause im Himmel. Ja, dieses rauschende Fest, das Jesus einmal feiern wird. Aber es ist noch mehr. Die Bibel redet ausdrücklich davon, dass das Erbe auch verstanden werden kann als ein perfektes Leben. Kein Mangel, kein Schmerz, keine Angst, kein Verlust, keine schweren Gedanken, kein Zweifel, keine Tränen. Das alles gehört zum Erbe dazu. Es wird gut werden im Himmel. Alle meine Fragen, die mich jetzt beschäftigen, werden erschöpfend beantwortet. Dass alles so kommt, das alles kommt von Gott und er sorgt dafür, dass ich am Ziel ankomme. Ich brauche mich nicht darum zu sorgen, ob meine Kräfte ausreichen. Damit sind wir wieder beim Eingangsthema, der Steifheit und den mangelnden Kräften. Ich brauche mir keine Sorgen zu machen, ob meine Kräfte reichen, ob ich gut genug sein werde. Nein, es kommt nicht auf meine Leistung an. Und das entnehme ich Vers 5. Da heißt es nämlich, in seiner großen Macht wird er euch durch den Glauben beschützen, bis ihr das ewige Leben empfangt. Es wird am Ende der Zeit für alle sichtbar offenbart werden. Ich habe mal so überlegt, große Macht, wie muss ich mir das vorstellen? Ein kleines Beispiel. Ich denke, der eine oder die andere kann das gut nachvollziehen. Ich bin mit meinem Enkel und meinem Schwiegersohn vor ein paar Jahren von der Lahnquelle bis zur Mündung gefahren. Der Bub war damals 9 Jahre alt, also haben wir das in 4 Tagen gemacht. War schön. Geht ja immer so ein bisschen flussabwärts. Tolle Landschaft. Aber hinter Dietz wird es ärgerlich. Da gibt es nämlich 2 Berge. 150 Meter Höhenunterschied. Und wir haben das 2018 gemacht in dem heißen Sommer. Und ich weiß noch, wie ich da mit hochrotem Kopf hochgepustet bin. Diesen Berg, ja, trotz 10-Gang-Schaltung und allem, es war heiß, es war steil und die Kräfte haben schier nicht gereicht. Und dann ist es passiert. Dann kamen da 2 Senioren auf einem E-Bike und die radelten so ganz gemächlich und ganz locker an uns vorbei, ließen noch den einen oder anderen freundlichen Satz ab. Das ist der Unterschied zwischen der eigenen Kraft, ja, die kaum reicht, wo ich am Kämpfen bin, und den anderen, die ein E-Bike haben. Da gibt es zusätzliche Kraft, da gibt es einen Akku, da gibt es einen Motor, da gibt es Schwung am Berg. Das ist vielleicht so ein kleines Beispiel dafür, was hier gemeint sein könnte. Ja? Also da ist mehr. Ich weiß, dieses Beispiel hinkt. Und trotzdem finde ich es eigentlich schön, weil mir hat es jedenfalls gezeigt, dass es richtig gut ist, wenn da noch zusätzliche Kraft von außen kommt. Wenn ich am Berg nicht alleine bin. Ja? Also, was nehmen wir mit aus der Beschäftigung mit diesen Bibelversen? Ich habe Folgendes für mich erkannt. Erstens, Gott ist barmherzig. Er ist also wohlwollend. Ich brauche nichts zu leisten. Allein der Umstand, dass es mich gibt, qualifiziert mich für seine Liebe und für sein Wohlwollen. Und das gilt für dich ganz genauso. Zweitens, ich kann mir mit Petrus die Hoffnung zu eigen machen, dass sich die Dinge zum Guten wenden werden, wenn ich mein Vertrauen auf die Erlösung durch Jesus Christus setze. Das ist die Voraussetzung. Drittens, die Auferstehung von Jesus hält mir eindrücklich vor Augen, dass der Tod nicht das Ende meiner Existenz markiert. Es ist eben nicht dann vorbei. Es geht einer grandiosen Zukunft entgegen. Viertens, einem Gotteskind steht der Himmel offen. Niemand kann und niemand wird mich aufhalten. Und letzter Punkt, ich bin unterwegs in der Kraft Gottes. Und diese Kraft Gottes, die wird mich ans Ziel bringen. Und damit zu euch. Was machen diese Bibelverse mit dir? Ist es das Gotteslob, das künftig mehr Platz in deinem Leben haben wird? Ist es das Bewusstsein um die Barmherzigkeit Gottes? Das Wissen um einen wohlwollenden, gutmeinenden, gnädigen Gott? Oder ist es die lebendige Hoffnung, von der Petrus geschrieben hat? Kann es sein, dass du lernen musst, der Kraft Gottes in deinem Glaubensleben mehr Raum zu geben? Also weniger selbststrampeln und mehr darauf achten, was Gott in deinem Leben tun will. Was auch immer du anstellst mit diesen Versen aus dem ersten Petrusbrief, ich wünsche dir einen gesegneten Tag und eine gute Woche. Gott mit dir. Amen.
Lass uns als Antwort auf diese frohe Botschaft, die wir gehört haben, nun gemeinsam unseren Glauben bekennen. Und ich bitte euch, wenn möglich, dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ja, ein ähnliches Glaubensbekenntnis ist auch das nächste Lied, das wir jetzt miteinander singen wollen.